Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Udo Seelhofer
und Christoph Tierenbacher.
Eine Stufe vor dem Geschäft verhindert, dass der Rollstuhlfahrer, aber auch die Mutter mit dem Kinderwagen das Geschäft ebenso betreten kann wie alle anderen. Frauen mit Kopftüchern haben oft weniger Chance auf einen Job als Frauen ohne. Wenn ein Mensch aufgrund seiner Behinderung nicht angestellt wird, widerspricht das ebenfalls dem Gleichheitsgebot, wie wenn ein Bewerber wegen seines Geschlechts, seiner Religion oder der sexuellen Orientierung ausgeschlossen wird. Die Gründe für Diskriminierung sind vielfältig. Ein Meilenstein war das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz von 2006. Es besagt, dass niemand aufgrund seiner Behinderung diskriminiert werden darf. Aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Zu diesem Thema haben wir heute zwei spannende Gäste eingeladen. Da ist zum einen einmal Volker Frey, der Generalsekretär des Klagsverbandes. Der Klagsverband ist eine Dachorganisation mit aktuell 50 Mitgliedern. Und ich begrüße auch sehr herzlich Martin Ladstätter. Martin Ladstätter ist Gründungsmitglied des Klagsverbandes und Obmann von BIZEPS, dem ersten österreichischen Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Herr Ladstätter, ich fange gleich mit Ihnen an. Welche Barrieren erleben denn Menschen mit Behinderungen nach wie vor im Alltag?
Die Barrieren, die behinderte Menschen erleben, sind auch heute noch vielfältig. Einerseits natürlich die von Ihnen schon erwähnten baulichen Barrieren, aber auch das transportierte Menschenbild, was man in den Medien erlebt. Wir erleben das ja immer wieder, dass behinderte Menschen als minderwertig, als Leidende dargestellt werden. Das zieht sich bis zum Bereich Arbeit, wo behinderte Menschen, also viele Jobs, einfach verwehrt werden, obwohl sie dafür qualifiziert sind.
Und was kann ein BIZEPS gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung erreichen?
Als selbstbestimmt Lebenorganisation haben wir mehrere Zugänge, wie wir behinderte Menschen unterstützen können. Einerseits unterstützen wir sie im Bereich Schlichtungsverfahren und andererseits machen wir auch Interessensvertretung und waren unter anderem ja auch eine der Organisationen, die dieses Gesetz durcherkämpft hat.
Und wie kann man denn dieses Bild von Menschen mit Behinderung, das noch vorherrscht, wie kann man das ändern?
Das ist jetzt sicher nichts, was wir in ein, zwei oder drei Jahrzehnten machen können. Wichtig ist, dass die Normalisierung in der Gesellschaft Platz findet. Das beginnt einfach schon damit, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam im Kindergarten sind, gemeinsam in der Schule sind, aber auch am Arbeitsplatz und natürlich auch beim Bier nach dem Arbeitsplatz, also in den Restaurants, in den Einkaufszentren, eigentlich überall. Und darum geht's. Und wir müssen halt darum kämpfen, dass uns diese Räume erschlossen werden, damit wir Teil der Gesellschaft sind. Und dann wird es egal werden, wer behindert ist und wer nicht behindert ist, sondern das sind Menschen.
Wie ist denn da die österreichische Gesetzgebung aufgestellt, wenn es darum geht, Diskriminierung zu bekämpfen?
Sehr schwierige Frage. Was ich beantworten kann, ist, dass wir seit 2006 zumindest einen Fortschritt erzielt haben. Bis dahin war es legal in Österreich zu sagen, als Dienstgeber, ich will einen behinderten Menschen nicht einstellen. Das mache ich einfach nicht. Seither ist es rechtswidrig. Es ist auch mit Einschränkungen so, dass Barrieren in Österreich nun rechtswidrig sind. Die Frage ist, was hat das im Alltag gebracht? Immerhin sind das ja schon mehr als 10 Jahre. Es hat in manchen Bereichen schon etwas gebracht, vor allem im Bereich Versicherungen, Verträge und so. Im Bereich Barrierefreiheit gibt es auch Fortschritte, allerdings nicht jene Fortschritte, die andere Staaten haben, die wirklich starke Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze haben. Ich nenne hier als Beispiel Großbritannien oder die USA, die ganz kleinen Beseitigungsanspruch drinnen haben und Schadenersatz, der auch wirklich wehtut. Da kann es mir als Unternehmen passieren, dass ich auch eine Millionenklage verliere, wenn ich zum Beispiel strukturell als Bank keine Angebote habe, dass alle Menschen sie benutzen können. Bei uns sind halt immaterielle Schadenersätze, also Schadenersätze, die aufgrund der Kränkung oder der Nichtbenutzung entstehen, dermaßen minimal, dass das niemandem wehtut. Also wenn da im Gesetz drinnen steht, zumindest 1000 Euro, dann werden Sie wahrscheinlich übereinstimmen, wenn die ÖBB einen wichtigen Bahnhof baut und der nicht barrierefrei ist und das löst einen Schaden aus von mindestens 1000 Euro, dann wird das die ÖBB nicht sehr kratzen.
Mit 1.1.16 sind die Übergangsbestimmungen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes gefallen. Damit gilt jetzt das gesamte Gesetzespaket. Sie haben vorhin sehr viel erzählt, Herr Ladstätter, aus dem Behindertenbereich. Mich würde jetzt interessieren, wie schaut es denn mit den anderen Diskriminierungsgründen aus? Wie gut ist denn da der Schutz? Und inwiefern ist es ein Unterschied, ob ich beispielsweise in der Arbeitswelt diskriminiert werde oder in der Freizeit beim Besuch eines Schwimmbads, eines Lokals oder eines Theaters?
Von der Gesetzgebung her ist der Schutz für Menschen mit Behinderung relativ gut, weil es auch auf Bundesebene einen Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen gibt, obwohl ja außerhalb der Arbeitswelt keine europarechtliche Verpflichtung dazu besteht. Im anderen Gesetz, im Gleichbehandlungsgesetz, wo die Diskriminierungsgründe für Alter, ethnische Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, Geschlecht und sexuelle Orientierung geregelt sind, da ist ja nur das außerhalb der Arbeitswelt geregelt, was wozu Österreich europarechtlich verpflichtet ist. Das heißt, es gibt einen Diskriminierungsschutz aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und des Geschlechts, aber nicht wegen Alter, Religion und Weltanschauung und sexueller Orientierung. Das heißt, um es konkret zu machen, wenn ich ein Lokal habe, ich darf sagen zu einer Frau, weil du lesbisch bist, kommst du nicht herein. Ich darf aber nicht sagen, weil du eine Frau bist, darfst du nicht herein, weil da könnte ich auf Schadenersatz geklagt werden. Das ist die sogenannte Hierarchisierung, wo wir als Klagsverband seit 2004 dagegen Sturm laufen und bisher ist es leider nicht gelungen, eine Verbesserung des Gesetzes zu schaffen. Trotzdem gibt es natürlich einen breiten Bereich, wo das Gleichbehandlungsgesetz schon anwendbar ist. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es für Klagen sehr aktive und in den Communities gut verankerte Vereine braucht, die eine gute Erstberatung machen, damit sich Leute trauen, Klagen zu führen oder dass sie überhaupt einmal auf die Idee kommen. Und deshalb ist es auch so, dass wir von unseren Klagen her ca. 50% im Bereich von Rassismus machen und ca. 30-35% im Bereich Behinderung. Das heißt, die beiden Gründe sind sehr stark, weil es auch sehr starke, sehr aktive Vereine da gibt und Bizeps ist da ein Paradebeispiel aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. In anderen Bereichen sind einerseits die rechtlichen Möglichkeiten schlechter, aber es gibt teilweise auch nicht so aktive und so geschulte Erstberatungsstellen, die als Türöffner wichtig sind.
Oft unterschätzt wird auch, dass es sozusagen innerhalb der Diskriminierungsgründe, wenn mehrere zusammenkommen, da auch nochmal eine Hierarchisierung gibt und Behinderung die anderen erschlägt. Also wenn ich ein aus der Türkei zugewanderter Rollstuhlfahrer wäre, der homosexuell ist, so würde das Verfahren, haben Sie einmal gemeint, nach dem Behindertengleichstellungsgesetz geführt werden.
Genau.
Ist eine solche Zuordnung sinnvoll?
Die ist nötig, wenn ich zwei Gesetze habe und das Verfahren nach dem Gleichbehandlungsgesetz und nach dem Behindertengleichstellungsgesetz ist sehr verschieden. Wenn ich zwei verschiedene Gesetze habe, dann muss ich eine Regelung treffen, was bei Mehrfachdiskriminierung oder bei sogenannter intersektioneller Diskriminierung passiert. Ich könnte mir diese Entscheidung sparen, wenn ich ein Gesetz hätte, aber das ist eine ewige Frage, ob das gewollt wird oder nicht. Also das ist eine der umstrittensten Fragen überhaupt, ob es sinnvoll wäre, ein Gesetz zu haben. Dann wäre es einfacher, das auch darzustellen. In der öffentlichen Wahrnehmung wäre das leichter. Auf der anderen Seite, zwei Gesetze geben die Möglichkeit, dass auf spezifische Bedürfnisse besser eingegangen wird.
Sie wollten etwas dazu sagen, Herr Ladstätter?
Also wir als Bizeps zum Beispiel beraten ja Menschen, helfen ihnen bei Schlichtungen. Wenn eine Schlichtung erfolgreich ist, alles ist super. Ja. Wenn sie nicht erfolgreich ist, gibt sie noch die Möglichkeit der Klage. Und das übernimmt ja dann der Klagsverband mit der juristischen Beratung und auch mit der Klagsführung. Was der Klagsverband aber natürlich nur eingeschränkt machen kann, ist auch die Finanzierung. Und da helfen NGOs wie beispielsweise Bizeps bei der Finanzierung der Klage. Also Bizeps hat schon Klagen geführt gegen den ORF, gegen die Wiener Linien, gegen die Stadt Wien und andere große. Das leistet sich eine Privatperson eher nicht. Uns als NGO, wir sagen, das ist Interessensvertretung, ja, dann investiere ich halt einmal 15.000 Euro um wissen, zu wissen, ob der ORF in einer Frage diskriminiert hat oder ob die Stadt Wien in einer Frage diskriminiert hat. Also auch dieses Zusammenspiel ist wichtig.
Und gerade die Beispiele zeigen schön, dass die Schlichtungen sich als ziemliches Erfolgsmodell erwiesen haben. Wir und auch ich persönlich waren am Anfang ziemlich skeptisch, warum es als Vorbereitung zu einer Klage diese Schlichtung beim Sozialministerium Service geben soll. Inzwischen zeigt sich, dass das sehr sinnvoll ist, weil dort muss ich nur argumentieren, ich fühle mich diskriminiert, ich muss gar nicht rechtlich argumentieren. Und vor allem dort kann ich alles fordern, was für mich subjektiv die Situation besser macht. Und wenn der Schlichtungspartner, und da ist es auch gescheit, immer sich die Gegenseite als Partner oder Partnerin vorzustellen, darauf einsteigt, dann kann ich da eine rechtsgültige Schlichtung machen. Im nächsten Schritt, wenn es um die gerichtliche Einklagbarkeit geht, da habe ich ganz viele Limitierungen. Erstens kann ich im Normalfall nur Schadenersatz einklagen. Und zweitens habe ich viele verfahrensrechtliche Beschränkungen bis hin zur Verjährung, die bei der Schlichtung nicht zum Tragen kommen.
Wie genau läuft so ein Schlichtungsverfahren dann ab?
Ein Schlichtungsverfahren ist ein formloses Verfahren. Es bedarf nur eines Antrages einer Person, die sich diskriminiert fühlt, beim Sozialministerium Service. Das kann mündlich, aber auch schriftlich gemacht werden. Dann lädt das Sozialministerium Service die Person, die sich diskriminiert fühlt, ein und jene Person, die vermeintlich diskriminiert hat, zu einem Gespräch. Da wird nichts entschieden, da wird einfach nur ein Raum geschaffen, in einer Behörde miteinander zu reden. Das hat den Vorteil, dass auch Unternehmen erkennen, okay, hier kümmert sich jetzt auf einmal eine Bundesbehörde um einen Vorfall und nimmt es viel ernster, als wenn eine Einzelperson hinschreibt, sie haben mich diskriminiert. Ja, da haben wir die Kundenabteilung und der kriegt dann 20 Euro Gutschein und die Sache ist erledigt. Dann versucht die Person darzustellen, worin sie sich diskriminiert fühlt oder benachteiligt fühlt oder schlechter behandelt oder was sie halt vorbringen möchte. Und der Schlichtungspartner hat dann die Möglichkeit zu erklären, wie er die Sache sieht. Und dann kommt die kreative Phase einer Lösungsfindung, weil manche dieser Diskriminierungen sind ja nicht absichtlich passiert, sondern da hat irgendein Prozess im System versagt. Da könnte man ja auf die Idee kommen, diesen Prozess auch zu verändern und gemeinsam dann Vereinbarungen zu treffen, wie dieser Prozess besser gemacht wird.
Mit welchen Anliegen kommen denn da die Menschen zu Bizeps?
Ganz unterschiedlich. Es ist ganz unterschiedlich. Es kann sein über Verträge, es kann sein über barrierefreies Bauen, es kann sein Ausschluss von Leistungen. Wir haben uns die ersten 2000 Schlichtungen angeschaut. Was erkennbar ist, dass in manchen Bereichen mehr Schlichtungen geführt werden als in anderen. Vor allem in jenen Bereichen, die den Menschen näher liegen. Es ist aber auch erkennbar, dass gewisse Gruppen von Menschen wenig Schlichtungen führen. Und die Gruppe, die am wenigsten Schlichtungen führt, aber Schlichtungen führen könnte, sind nicht behinderte Menschen. Im Gegensatz zum Gleichbehandlungsgesetz ist ja im Behindertengleichstellungsrecht auch Personen, die mit behinderten Menschen unterwegs sind und ein gewisses Naheverhältnis haben, vom Gesetz mitgeschützt. Das sind also jetzt weit mehr als nur Eltern. Das können sein Freunde, die gemeinsam in ein Restaurant gehen, oder das könnten sein persönliche Assistenten, die gemeinsam mit mir in einem Verkehrsunternehmen sind. Und diese Gruppe führt kaum Schlichtungen, obwohl sie per Gesetz das Recht dazu hätte.
Jetzt muss ich die Gegenfrage stellen, weiß diese Gruppe, dass sie vom Gesetz mit berücksichtigt wurde?
Nein, und das haben wir schon mehrfach kommuniziert, auch dem Sozialministerium als zuständiges Ministerium. Hier bedarf es einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind überhaupt der Meinung, dass das Gleichstellungsrecht in Österreich außer dem Namen kaum bekannt ist. Also was da drinnen steht und welche Rechte ich wirklich habe, ist kaum bekannt und da werden wir als NGOs auch in Zukunft ganz intensiv dran arbeiten. Aber wir sind auf verlorenem Posten, wenn nicht die Behörde selber auch ganz intensiv kommuniziert. Hier gibt es ein Recht für Menschen seit 2006 und wir wissen auch, dass es teilweise nicht umgesetzt ist. Deswegen wollen wir, dass mehr davon wissen.
Wie schaut es da aus Sicht des GAGS-Verbandes aus? Trauen sich dann die Menschen in solchen Situationen wirklich aktiv zu werden oder sind da schon noch Mitgliedsorganisationen dahinter, die ermuntern, stärken, aufbauen und dann traut sich erst der Benachteiligte überhaupt einmal was in die Wege zu leiten.
Fragen Sie generell einmal in Ihrem Bekanntenkreis herum, wer schon eine Schlichtung gemacht hat. Und das ist noch viel niederschwelliger als eine gerichtliche Klage. Um zu einer Klage zu kommen, muss ich zuerst einmal wissen, dass ich da ein Recht habe. Dann muss ich zweitens wissen, wo ich beraten werden kann. Und dann muss diese Beratungsstelle wissen, dass es zum Beispiel den Klagsverband gibt und dass es da unter gewissen Voraussetzungen möglich ist, eine Klage zu führen. Und es gibt ganz viele individuelle Gründe, um nicht zu klagen. Also unter Migranten und Migrantinnen, zum Beispiel unter Flüchtlingen oder Asylwerbern und Asylwerberinnen, ist es sehr oft die Vorstellung, ich fühle mich diskriminiert durch einen Staat, jetzt werde ich, wenn ich durch Private diskriminiert wird, nicht unbedingt zu Gericht gehen. Oder wer in einem Asylverfahren ist, hat durchaus auch wohl berechtigte Sorgen, dass das auch in einem Asylverfahren zu Wort kommen könnte. Ein Gerichtsverfahren zu führen, ist nichts Alltägliches. Und dann drin zu sein von der gegnerischen Seite, vom Anwalt, von der Anwältin, auch sehr hart befragt zu werden oder dass mir nicht geglaubt wird, das ist schon noch was Belastendes. Oder Leute, das erleben wir auch, die regelmäßig dann bei uns anrufen, ob schon was Neues gibt. Und manchmal gibt es zwischen Klage und erster Verhandlung Wochen oder Monate und zwischen den Verhandlungen dann auch und nach der letzten Verhandlung bis zum Urteil und dann die Rechtsmittel. Also das darf man nicht unterschätzen, dass das etwas sehr Belastendes ist. Und das sagen wir den Leuten auch vor der Klage. Also wir wollen niemanden in ein Verfahren hineinhetzen, weil das dann letztlich auch auf Kosten der betroffenen Person geht. Und ich kann nur ungefähr sagen, wir haben von in den letzten Jahren im Durchschnitt 80 Anfragen, wo es konkret darum geht, ob jemand klagen will, kommt zu 3 bis 13 Klagen.
Wie oft ist es denn so, dass das Schlichtungsverfahren nicht ausreicht und man dann den Klageweg beschreitet?
Das ist zahlenmäßig, kann ich es nicht sagen. Inhaltlich ist es dann so, wenn entweder die Schlichtungsvereinbarung nicht exakt genug ist, um sagen zu können, sie ist nicht eingehalten worden, oder wenn sich der Schlichtungsantrag auf etwas bezieht, was letztlich nicht eingeklagt werden kann. Weil Martin Ladstätter hat schon geschildert, dass es gibt ganz viele Arten allein von Barrieren. Barrieren im Sinn von Vorurteilen, die kann ich nicht einklagen. Es gibt direkt, wo ich Zugang zu einer Dienstleistung habe, wo es ein Rechtsverhältnis geben könnte oder wo der Bevölkerung Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, wenn es da bauliche Barrieren oder Barrieren durch die persönliche Behandlung durch Menschen gibt, da kann ich klagen. In vielen Fällen ist keine Klage möglich. Also man muss sich das schon noch so vorstellen, dass es sozusagen ganz viele Ungleichbehandlungen gibt. Und es gibt einzelne Inseln drin, wo ich mich rechtlich zur Wehr setzen kann. Deshalb ist die rechtliche Durchsetzung immer, oder die Durchsetzung am Klagsweg immer nur ein Weg. Und deshalb ist es auch so wichtig, zum Beispiel im Rahmen der Monitoring-Ausschüsse generell auf die Behindertenrechtskonvention hinzuweisen, weil dort viel besser auch politisch der Finger in die Wunde gelegt werden kann.
Klage oder auch Schlichtung für den Einzelnen sehr belastend mitunter. Jetzt gibt es aber seit kurzem die Möglichkeit eines Verbandsklagerechts. Etwas, das lange Jahre schon gefordert wurde. Was hat es damit auf sich und warum ist das so wichtig?
Wir haben ja schon gesagt, einer der Hauptgründe, warum es so wenig Verfahren gibt, ist, dass ich als Einzelperson eine Schlichtung machen muss, dann ein Verfahren durchführen muss und dass es dann im Normalfall nur Schadenersatz gibt. Die neue Verbandsklage gibt die Möglichkeit, dass eben ein Verband, so wie wir, der Klagsverband oder der österreichische Behindertenrat oder die Behindertenanwaltschaft, das einer Einzelperson abnimmt. Und grundsätzlich geht diese Verbandsklage auf Feststellung der Diskriminierung, also auf die Rechtswidrigkeit. Wenn es allerdings große Unternehmen im Sinn des Unternehmensgesetzbuchs sind, ist auch eine Klage auf Beseitigung oder Unterlassung der Diskriminierung möglich. Auch da liegt wieder der Teufel im Detail, dass wenn wir zum Beispiel schauen, wenn wir an große Unternehmen denken, große Handelsunternehmen, Einzelhandelsunternehmen, die werden da wahrscheinlich reinfallen. Die werden von der Angestelltenanzahl, vom Umsatz die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Schon bei beliebten Fastfood-Ketten, die als Franchise-Unternehmen organisiert sind, ist das nicht so, weil jedes Einzelne für sich zählt. Das heißt, das sind Voraussetzungen, die dann auch umstritten sind, die dann auch in einem Gerichtsverfahren nötig wären. Auch generell die Frage, was ein Thema ist, das von allgemeiner Bedeutung für Menschen mit Behinderung ist oder viele betrifft, da wird erst die Rechtsprechung uns sagen, was darunter zu verstehen ist. Das heißt, jetzt probieren wir mit unseren Mitgliedsvereinen überall in Österreich einmal so durch Gesprächsrunden zu schauen, was sind die drängendsten Probleme, wo gibt es einfach den Wunsch, Dinge zu verändern, weil, was wir auch nicht vergessen dürfen, da ist auch das Prozessrisiko sehr hoch. Das heißt, das ist keine Klage, die wir aus Jux und Tollerei führen können, und wenn wir es verloren haben, hat es halt nicht funktioniert, sondern da müssen wir einfach auch mit dem Geld, das ja dann viele Einzelpersonen und Organisationen zur Verfügung stellen, einfach sehr sorgfältig umgehen.
Sprichwort sagt, vor Gericht und auf hoher See sei man alleine.
Naja, ich hoffe, wer mit dem Klagsverband zu Gericht geht, ist nicht allein. Und meine Kollegin, die die Klagen führt, da bekommen wir immer das Feedback, dass sich die Leute gar nicht allein gelassen und gut betreut fühlen, aber man sagt auch, in der Liebe und vor Gericht und auf See ist man in Gottes Hand. Das stimmt, wenn man an Gott glaubt, wahrscheinlich jedenfalls.
Kurze Verständnisfrage noch, ein solches Verbandsklagerecht gibt es aber nur im Behindertenbereich oder gibt es das aus anderen Diskriminierungsgründen auch schon?
Das gibt es nur im Behindertengleichstellungsrecht, nicht im Gleichbehandlungsgesetz.
Ein aktuelles Beispiel vielleicht, um das zu verdeutlichen. Wir haben diese Woche mitbekommen, dass die Post AG, also ein großes Unternehmen, neue Briefkästen aufstellt mit einer Einwurfhöhe von, ich glaube 146 hat die Kollegin gemessen. Nach der alten Rechtsordnung hätte man auf Schadenersatz klagen können, nach der neuen Rechtsordnung auf etwas anderes. Und das könnte höchst spannend werden. Wie groß der Lernprozess bei einem Unternehmen wie die Post AG wäre, wenn das eine Verbandsklage wird und, das hoffe ich natürlich, die Post auch diese Klage verlieren würde und dann beginnen muss, diese Barriere zu beseitigen. Also da wäre ja dann nicht nur die verlorene Klage, sondern auch der Mehraufwand, diese Dummheit rückgängig zu machen. Die Lernkurve könnte da recht hoch sein.
Wobei Sie einmal gesagt haben, dass schon zwei Seelen in Ihrer Brust wohnen. Für den Einzelnen ist oft ein Vergleich gar nicht so schlecht. Der Jurist in Ihnen hätte hingegen schon gerne Urteile. Warum sind denn die juristisch so wichtig?
In Österreich sind ja grundsätzlich Urteile für andere Fälle nicht verbindlich. Aber natürlich schauen sich Gerichte und Anwälte, Anwältinnen an, was für Urteile hat es bisher gegeben. Und in ganz vielen Fragen, zum Beispiel, wann ist die Beseitigung einer Barriere unzumutbar oder zumutbar, kommt dem Gericht die Aufgabe zu, das genauer zu definieren. Und wenn das einmal definiert ist, dann werden sich andere Gerichte daran orientieren und dann gibt es schließlich so etwas, was sich eine gesicherte Rechtsprechung nennt. Und in vielen Bereichen haben wir das noch nicht. Und sowas zu erzeugen, ist eine unserer Aufgaben.
Und wenn ich das ergänzen darf, das ist nicht nur bei Gerichtsurteilen so. Also Bizeps führt eine Schlichtungsdatenbank, weil auch im Bereich der Schlichtungen sich sehr viele Leute anschauen, wie sind denn eigentlich andere Schlichtungen ausgegangen, auf was hat man sich geeinigt. Also auch schon in dieser niederen Ebene kann man von anderen einfach lernen, das ist schon wichtig.
glaube, es gab noch eine Wortmeldung, weil wir müssen ja ein bisschen auf die Uhr schauen.
Ja. Ich wollte auch sagen, man sollte nicht jetzt nur an bauliche Barrieren denken. Zum Beispiel fehlende Unterlagen in leichter Lesen sind auch eine große Barriere, die viele Menschen betreffen. Und auch da könnte man mit dem Beseitigungsanspruch große Organisationen dazu drängen, vielleicht sogar verurteilen, je nachdem, wie weit wir es treiben, dass sie das anbieten. Also ich halte sie eigentlich für einen Skandal, dass wir das Finanzministerium oder die Pensionsversicherungsanstalt ordentliche Unterlagen in leichter Sprache standardmäßig für alle wesentlichen Verfahren anbietet. Und das jetzt schon über 10 Jahre, nachdem es das Behindertengleichstellungsgesetz gibt. Und da wird man was vorantreiben können, weil da geht es jetzt nicht darum, dass der Einzelne sich 1.000 Euro Schadenersatz erstreitet, sondern da geht es darum, dass zehntausende Menschen Zugang bekommen.
Aber wenn man jetzt ein paar Punkte unter dem Prädikat erreicht abhaken könnte, also der Verbandsklagerecht gibt es, Beseitigungsanspruch gibt es, wo sind denn die nächsten großen juristischen Baustellen im Gleichbehandlungsrecht?
Wir haben das Problem, dass das Gleichstellungsrecht in Österreich ziemlich zerstückelt ist. Also wir haben nicht nur auf Bundesebene verschiedene Gesetze, wir haben auch in den Bundesländern Antidiskriminierungsgesetze, die nicht koordiniert sind und schon gar nicht zusammenpassen mit dem, was der Bund vorschreibt. Also wenn man jetzt weit in die Zukunft denkt, dann hoffe ich ja doch, dass wir bald einmal ein Gleichstellungsrecht haben, das auf Bundes- und Landesebene für alle Gruppen gilt und gut ist und nicht bei jedem so eine Mischung, dem gewähre ich dieses Recht, dem gewähre ich dieses Recht, das halte ich aus menschenrechtlicher Sicht für höchst verwerflich.
Ich glaube, über 30 Gesetzesmaterien, haben Sie einmal gemeint, seien da involviert. Und selbst die Juristen drohen schon ein bisschen den Überblick zu verlieren, zumindest die, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen müssen.
Genau, es sind 50 bis 60 Gesetze auf Bundes- und Landesebene, ja, die teilweise recht kompliziert auch zusammenspielen. Und um nochmal zurückzukommen auf Ihre ursprüngliche Frage, was getan werden sollte, wenn ich über das Behindertengleichstellungsrecht hinausschaue, ist das natürlich das sogenannte Leveling Up im Gleichbehandlungsgesetz, das dringend nötig ist. Also wenn ich sage, es geht um Gleichbehandlung und um Antidiskriminierung, dann darf ich nicht unterschiedlichen Diskriminierungsschutz machen. Wenn ein Gleichbehandlungsrecht diskriminiert, wie es derzeit der Fall ist, dann ist etwas grundsätzlich nicht in Ordnung. Weil im Großen und Ganzen sind die Rechte ja ähnlich, nur das Verfahren ist besonders unterschiedlich und die öffentlichen Beratungsstellen, die mich unterstützen, während ich nach dem Gleichbehandlungsgesetz ja zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gehen kann, gehe ich nach dem Behindertengleichstellungsrecht zur Behindertenanwaltschaft. Und das ist auch etwas, weshalb NGOs so wichtig ist. Weil für Bizeps ist es egal, ob etwas nach dem Behindertengleichstellungsgesetz oder nach dem Wiener Antidiskriminierungsgesetz verboten ist. Für den Klagsverband ganz genauso. Wir beraten und klagen in jedem Fall. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft darf nur dort beraten, wo das Gleichbehandlungsgesetz betroffen ist. Die Behindertenanwaltschaft nur dort, wo es ums Behindertengleichstellungsrecht geht, und die Tiroler Antidiskriminierungsstelle nur nach dem Tiroler Antidiskriminierungsrecht. Und nachdem es bei so vielen Gesetzen notgedrungen viele Abgrenzungsfragen gibt, kommen die auch sehr schnell an ihre Grenzen. Und deshalb, das ist ein weiterer Grund, ist es auch ganz schwierig, dass auf Landesebene diese vielen Kommissionen einfach wirklich ins Tun kommen und auch Praxis und Erfahrung und Kompetenz anhäufen, weil sie einfach sehr selten etwas zu tun haben. Auch das wieder eine Unterstützung von Martin Ladstätters Vorschlag, möglichst zu schauen, diese Gesetze, wenn schon nicht, zusammenzubringen. Das wird uns nicht gelingen, solange es den Föderalismus gibt, aber zumindest so anzugleichen, dass ich gleiche Rechte und möglichst gleiche und faire Möglichkeiten bei der Rechtsdurchsetzung habe.
Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Auch wir stoßen schon an unsere Grenzen, zeitlich gesehen. Wir sagen danke für eine sehr interessante Diskussion. Am Mikrofon verabschieden sich Christoph Dierenbacher
und Udo Seelhofer.
Das war Freakradio für heute. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freakradio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at.